Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Bis zum 25. Mai ist im Museum des Böhmischen Waldes in Dachau die Ausstellung »Das Bild nationaler Minderheiten in den Regionen« zu besichtigen. Sie zeigt die materielle sowie immaterielle Kultur der Menschen in den Gegenden um Dachau, Merischönberg, Jegendorf und Weipert in den Jahrzehnten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Anschließend vom 8. bis zum 30. Juni wird die Ausstellung im Jegendorf zu sehen sein, dann im Juli und August in Merischönberg und zum Schluss im September in Weipert. Jarmila Vankova berichtet.
V Muzeu Šumavy v Tachově je do 25. května k vidění výstava Obraz menšin v regionech. Představuje hmotnou i nehmotnou kulturu lidí na Tachovsku, Šumpersku, Krnovsku a Vejprtsku v období před i po druhé světové válce. V červnu se výstava přemístí do Krnova, v červenci a v srpnu bude k vidění v Šumperku a v září ve Vejprtech. Více o této akci zjistila naše spolupracovnice Jarmila Vankeová.
Die Ausstellung ist ein Werk eines Ethnographenteams vom Institut für neuzeitliche Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Prag in Zusammenarbeit mit dem Museum des Böhmischen Waldes in Tachov, dem Heimatmuseum in Šumperk, dem Stadtmuseum in Krnov und dem Stadtmuseum in Kadaň. Anhand von Exponaten wie Bilder, Druckschriften und vor allem Gegenständen des täglichen Bedarfs will sie die Vielfalt der Kulturen der Menschen unterschiedlicher Nationalitäten vor Augen führen und ihre Geschichten erzählen. Die erste Geschichte dokumentiert die Deutschen und ihre Kultur in der Region von Tachau und führt uns in zwei Gemeinden. Die erste ist Hoštka, die von den Choden von Přimda vor dem Jahr 1482 gegründet wurde. Der spätere Name Hosseldorf sagt davon aus, dass hier Deutsche lebten. Häuser mit drei Fenstern an der Fassade gehören zu dem deutschen Typ eines Dreiraumhauses mit einem ursprünglich zwei Seitenhof. Es war in der Regel eine Blockhütte, später aus Stein gebaut mit einem Satteldach. Es bestand aus Hausflur, einem Wohnzimmer und einer Kammer, an die dann der Stall anknüpfte. Die zweite Gemeinde ist Lesna. Die erste schriftliche Urkunde stammt aus dem Jahr 1349. Trotz einer ziemlich markanten Meereshöhe von 643 Metern über dem Meeresspiegel widmeten sich die Einwohner der Landwirtschaft. Dank der Glasherstellung verbreitete sich die Besiedlung bis an die Landesgrenze zu Bayern, woher wahrscheinlich die Mehrheit der Einwohner in die neuen Siedlungen kam. Die extensive Waldnutzung führte jedoch nach und nach zu einem Verschwinden von Glashütten. Nach der Aussiedlung der Deutschen 1945 zogen Ruthenen aus der rumänischen Region Satu Mare nach Lesna. Sie waren des griechisch-katholischen Glaubensbekenntnisses und brachten eine unterschiedliche Kultur ins Dorf. Weiter führt uns die Ausstellung nach Vejprty und Umgebung im Erzgebirge und macht in der Gemeinde Kovarska Halt. Auf den Bildern sehen wir die Barockkirche des heiligen Michael mit der ehemaligen Fahrschule. Ein Fachwerkhaus eines Erzgebirgstyps repräsentiert die örtliche städtische Baukunst. Eine weitere Dominante von Kovarska ist das Gebäude der einstigen deutschen Schule, erbaut 1908. Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts unbesiedelten Häuser erinnern an die Prosperität des Marktfleckchens Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn sie gebaut wurden. In Vejprty und vor Orten gibt es heutzutage mehrere baufällige Gebäude, einstige Fabriken und Häuser, die leer und verlassen stehen. In der Region Schumpersko werden die Gemeinden Petrov nad Desnou und Vysoké Žibřidovice besucht. Unter den Exponaten fesselt die Abbildung der Statue des Christus am Ölberg auf einer Anhöhe über Vysoké Žibřidovice die Aufmerksamkeit. Wir wandern weiter nach Krnov und Umgebung in den nordöstlichen Ausläufer des Mährisch-Schlesischen Bezirkes. Einen großen Aufschwung verzeichnete die Region in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entwicklung der Textilindustrie, dem Orgelbau sowie Herstellung von Likör, Essig und Senf. Nach 1945 verlief in Krnov und Umland eine Massenaussiedlung der Bevölkerung. Einige Dörfer wurden schrittweise von Tschechen aus dem Landesinneren, von Slowaken und von wolynischen Tschechen neu besiedelt. Eine große Gruppe von Einwanderern traf aus Griechenland und Makedonien ein. Neben der Charakteristik der Regionen, ihrer historischen Entwicklung, der Einwohnerzahl in den einzelnen Perioden der Geschichte und so weiter, sind es die prächtigen Exponate, die die Ausstellung anziehungsvoll machen. Aus dem Museum des Böhmischen Waldes in Tachov stammt eine hölzerne, mit Polychrom überzogene Plastik aus dem 19. Jahrhundert, die ein Liebespaar veranschaulicht. Das Paar ist in eine typische deutsche Tracht gekleidet. Aber anziehungsvoll ist auch die Kleidung der Zuwanderer aus der Slowakei oder Slowaken aus Rumänien. So zum Beispiel die Kleidung einer Frau besteht aus einem engen schwarzen Jäckchen, die Ärmel auf den Manschetten mit farbigen geometrischen Stickereimotiven verziert. Ein farbiger Kattungsrock wird mit einem Blumenmuster verziert, dazu eine verschiedenartig gemusterte Schürze. Ein Christbaum aus Stroh, dekoriert mit farbigen Rosetten aus Krepppapier. In der Slowakei wurde er seit Mitte des 19. Jahrhunderts gefertigt. Am Heiligen Abend über dem Tisch, an welchem die Familie das Abendmahl zu sich nahm, aufgehängt.
Sousedé. Im Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Textautor der Hymne der Ostdeutschen Kommunistischen Partei. Am 24. Mai 1909 wurde in Eglau in die Familie eines deutsch-jüdischen Textilfabrikanten Fürnberg der Sohn Louis geboren. Kurz nach seiner Geburt ist die Familie nach Karlsbad umgezogen. In Karlsbad besuchte Fürnberg ab 1919 das Gymnasium. Die auf Wunsch seines Vaters anschließende Lehre als Kunstkeramiker in Knorrs Porzellanfabrik in Fischen musste er 1926 wegen einer Tuberkulosenerkrankung abbrechen. 1927 ging Fürnberg nach Prag und besuchte die Deutsche Handelsakademie. 1928 wurde er Mitglied in der deutschen Sektion der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Er verdiente sein tägliches Brot durch das Schreiben in die deutschen und tschechischen kommunistischen Zeitungen und führte die Agitprop-Gruppe Echo von Links. Dazu schrieb Fürnberg auch Gedichte. In den 30er Jahren ist er aktiv gegen die Nationalsozialisten aufgetreten. Deswegen versuchte er nach der Besetzung des Landes zu fliehen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Er wurde eingesperrt und gefoltert. Scheinbar durch seine Frau, die nach London flüchten konnte, wurde Fürnberg nach Italien ausgesiedelt. Von dort musste er aber auch fliehen und über Jugoslawien ist er 1941 mit seiner Frau dann in Jerusalem gelandet. Im Jahre 1946 ist er mit seiner Frau und ihrem fünfjährigen Sohn nach Prag zurückgekehrt, wo er feststellen musste, dass seine ganze Familie im Holocaust ums Leben kam. Nach dem kommunistischen Umsturz 1948 arbeitete Fürnberg auf dem tschechischen Finanzministerium und von 1949 bis 1952 war er der Botschaftsrat, Kulturattaché, der tschechoslowakischen Botschaft in Ost-Berlin und kehrte anschließend in die Tschechoslowakei zurück. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er in den politischen Prozessen bedroht und änderte deswegen seinen Namen auf Lubomír Fürnberg. Zuletzt ist er aber lieber im Jahre 1954 nach Weimar gezogen. Dort leitet er die nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur. Fürnberg wurde in der DDR zum berühmten Dichter und schrieb zum Beispiel den Text der Hymne der Kommunistischen Partei, die Partei. Lubomír Finberg schrieb aber auch wertvolle historische Romane und hat ins Deutsche die tschechische Poesie übersetzt. Mit dem Heimatland war er immer verbunden. Er arbeitete zum Beispiel mit Eduard Goldstücke zusammen. Lubomír Finberg ist am 23. Juni 1957 in Weimar im Alter von nur 48 Jahren verstorben.
Ve výročí týdne si připomeneme autora slov hymny východoněmecké komunistické strany. Dne 24. května 1909 se v Jihlavě v rodině německojazyčného židovského textilního továrníka Firnberga narodil syn Louis. Rodina se zakrátko přestěhovala do Karlových Varů. Louis se tu po složení maturity na gymnáziu měl stát keramikem, ovšem kvůli tuberkulóze musel této práce zanechat. Místo toho odjel do Prahy studovat německou obchodní akademii. Zde ho oslovili komunistické myšlenky a v roce 1928 vstoupil do strany. Živil se psaním do německých i českých komunistických novin, vedl divadelní skupinu Echo zleva a zároveň psal básně. Ve 30. letech vystupoval proti nacismu, proto se po okupaci Československa pokusil ze země uprchnout. Neúspěšně. Byl uvězněn a mučen. Po nějaké době byl patrně zásluhou své ženy přece jen propuštěn a vystěhován do Itálie. I odsud musel zanedlouho utéct. Přes Jugoslávii se v roce 1941 i s manželkou nakonec dostal do Jeruzaléma. V roce 1946 se Louis Firnberg s manželkou a pětiletým synem vrátil do Prahy, kde zjistil, že celá jeho rodina zahynula během holokaustu. Po komunistickém převratu se Firnberg dostal na ministerstvo informací. Mezi lety 1949 až 52 působil jako ataše v NDR. Kvůli svému židovskému původu byl vážně ohrožen během politických procesů. Počištil si proto jméno na Lubomír Finberg. Nakonec se v roce 1954 raději vystěhoval do německého Výmaru. Zde šéfoval významný národní badatelský a památkový ústav klasické literatury. V NDR se Louis Finberg stal známým básníkem. Napsal například už zmíněný text k hymně komunistické strany s názvem Die Partei. Ovšem byl také autorem umělecky hodnotných historických románů. Vedle toho překládal do němčiny českou poezii a stále zůstával v kontaktu s rodnou zemí. Spolupracoval například s Eduardem Goldstückem. Zemřel v roce 1957 v pouhých 48 letech.
Sousedé.
A na závěr pro vás máme reportáž od našich kolegů z rozhlasové stanice MDR 1. Redaktor Christoph Strumptner se byl podívat na dokončení několika drážďanských domů se sociálními byty.
Neubau 7 euro Miete pro Quadratmeter. In der Lugaer Straße im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern stehen jetzt zwei neue Gebäude. Ordentliche Bausubstanz, meint Steffen Jeckel, Geschäftsführer der WID.
Ich glaube, alle Häuser, die die WID plant und am Ende baut, müssen sich überhaupt nicht verstecken. Wir bauen die Häuser so, wie das die Umgebung erfordert. Wir bauen keine Monotonie an Architektur. Die Zeiten sind vorbei. Die Menschen sollen sich wohlfühlen, die hier einziehen. Und es darf auch nicht sein, dass man Menschen stigmatisiert, die hier einzieht. Und die Adressbildung über das Haus ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und da kann man eigentlich nichts schöner machen, als ein Haus in die Umgebung einpassen. Und ich denke mal, das ist hier super gelungen.
Bei den neu gebauten Wohnungen spielt für die WID auch der Klimaschutz eine Rolle.
Also wir haben hier auf dem Dach, auf beiden Häusern, auf beiden Dächern extensive Dachbegrünung draufgebracht. Wir arbeiten mit einer Luftwärmepumpe und nur unter Spitzenlast ist noch zur Sicherheit für ganz kalte, strenge, lange Winter haben wir noch zur Sicherheit eine kleine Erdgaszusatzheizung installieren müssen. Das ist aus Sicherheitsgründen einfach. Aber ansonsten vollständig Wärmeenergieerzeugung mit Luftwärmepumpe.
In den kommenden beiden Jahren sollen nochmal etwa 400 Sozialwohnungen in verschiedenen Stadtteilen dazukommen. Doch selbst alles zusammengerechnet wirkt der Sozialwohnungsbau im Verhältnis zu den rund 180.000 Sozialwohnungsberechtigten in Dresden wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, es sind wenig Wohnungen an einem Standort mit 25 Wohnungen. Das ist sicherlich nicht der große Wurf, aber das ist ja genau das Konzept. Wir wollen ja genau diese Ballung an einem Standort. Genau die soll ja auch mit dem Instrument WID etwas aufgebrochen werden. Auch da ja, keine Wunder erwarten. Das ist ein kleiner Tropfen auf dem wirklich heißen Stein. Da wird auch nicht kälter im Augenblick. Und wir arbeiten deswegen auch auf kleineren Standorten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, weil das die Standorte sind, die im Portfolio der Stadt Dresden noch vorhanden gewesen sind, wo man Wohnungsbau realisieren kann. Auch der Bestand ist im weitesten Sinne ausgeschöpft.
Die Stadt Dresden muss jetzt also auf die Suche gehen nach Standorten, an denen auch über die nächsten beiden Jahre hinaus noch weitere Sozialwohnungen gebaut werden können. So said it.